Wir haben diesen Monat das grobe Thema Zeit gewählt. Vielleicht habt ihr schon gemerkt oder merkt es noch. Und heute ist das der Unterbegriff Bleiben angesagt oder steht auf dem Programm. Es gibt ja Christen und es gibt Jünger Jesu. Ist das Gleiche? Es gibt ein christliches Abendland, aber es gibt kein Jünger Jesu Abendland. Von einem ehemaligen Muslim habe ich mal gehört, dass er kein Christ geworden ist, sondern ein Jünger Jesu. Bei Christ, Putin ist auch Christ. Es gibt viele Christen, aber nicht so viel Jünger Jesu. Heute geht's um Dranbleiben. Als Kind habe ich immer rumgezappelt. Meine Mutter hat immer gesagt, bleib doch mal endlich sitzen. Das habe ich dann auch gemacht. Na, ich bin dann endlich sitzen geblieben. 3 Mal. Das Bleiben war eine Strafe oder netter gesagt eine zweite Chance. Ich musste bleiben, nur in der Schule durfte ich nicht bleiben. Später, als ich nicht mehr zur Schule durfte oder bleiben durfte, bin ich in Kassel Mitglied im Leichtathletikverein geworden. Ich habe 10-Kampf trainiert und sollte als 10-Kämpfer ausgebildet werden. Ich war in mehreren Disziplinen etwas besser als der Durchschnitt. Nur beim Langlauf hatte ich Stress. Ich weiß noch, ich bin einmal bei so einem Wettkampf im Ausstadion gelaufen und das war für mich so ein Stress. Ich musste immer versuchen, bei den ersten 2 bis 3 Läufern zu bleiben, dran zu bleiben und das hat mir außerordentlich Stress gemacht, den Anschluss nicht zu verlieren. Bleiben hatte mit meinem Leben viel mit Stress zu tun. Später habe ich meine kriminelle Ader immer mehr ausgebaut und nur selten haben sie mich erwischt. Und wenn, dann musste ich schon wieder bleiben, stehen bleiben. Und konnte nicht mehr wegrennen, obwohl ich auf Kurzstrecke ziemlich gut war. Aber, tja, das Bleiben war ein Feind meines Lebens, bis ich mit 16 Jahren in der Jugendherberge Christ wurde oder Jünger Jesu wurde und sich alles bei mir verändert hat, nur das Bleiben nicht. Aber Stress mit dem Bleiben hat aufgehört. Mit all diesen Informationen im Kopf hören wir jetzt und können die Bibelstelle mitlesen aus Johannes 15, 1 bis 8. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird weggenommen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit der Text. Bleiben, vielleicht habt ihr mitgezählt, kommt in dem Text 7-mal vor. Aber das ist jetzt kein langweiliges bei den Leisten bleiben, kein Sitzen oder Stehen bleiben. Dieses Bleiben ist vielmehr ein an Jesus bleiben. Dieses Bleiben ist kein Zurückbleiben, sondern ein Dranbleiben ohne Druck. Und dieses Bleiben bewirkt Frucht und kein Frust. 3 Punkte möchte ich euch mitgeben. Der erste Punkt, dieses Bleiben ist ein an der Quelle bleiben. Jesus sagt diese Worte zu den Jüngern. Im Johannesevangelium finden wir sie in den Abschiedsreden kurz vor der Himmelfahrt. Das waren alle Dinge, die wichtig waren, wenn alles hohle Geschwätz zu Ende war. Abschied bedeutet ja nicht zu bleiben. Abschied bedeutet Trennung. Das Bild mit dem Reben, dass der Abschied nicht das Letzte ist, das ist das, was für die Jünger zählt. Es leuchtet sofort ein, wenn aus der Rebe etwas werden will, dann muss sie am Weinstock bleiben. Und das Bleiben ist hier ein an der Quelle bleiben. Ich habe eben das Bleiben noch schlecht gemacht, weil es in meinem Leben mit Strafe, Stress und Ärger zu tun hatte. Das Bleiben in diesem Bild des Weinstocks ist ein Bleiben an der Quelle. Dass Menschen mit Kraft, mit Mut, mit Motivation, mit neuem Lebenselan ausfüllt. Dieses an der Quelle bleiben bedeutet, dass ein Mensch aufbricht, wie eine Knospe aufbricht. Und in diesen 30 Jahren, wo es diese Gemeinde gibt, was habe ich hier schon Knospen aufbrechen sehen, Menschen aufbrechen sehen. Dass an der Quelle bleiben bedeutet, dass ein Mensch belebt wird, motiviert und begeistert aufsteht und nicht hocken bleibt. Ich wünsche, dass wir immer wieder zu dieser Quelle kommen, dass wir wie Reben fest verbunden bleiben mit dem Weinstock und seinen Lebenssäften. Dass seine Energie in uns hineinfließt, sein Heiliger Geist, dass wir mit ihm und er mit uns eine Einheit wird, dass wir bei ihm in die Lehre gehen, am Meister bleiben, dass nicht da Christus ist und hier bin ich, hier ist der Friede und hier ist der Streit, dass Menschen in unserem Umfeld etwas von Gottes Stallgeruch mitbekommen. Bei uns in der Gemeinde, bei dir zu Hause, bei mir durch meinen Fahrstil, bei dir im Umgang mit deinem Partner oder in unserer Art, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Die, die etwas mehr als unsympathisch sind, vielleicht sogar uns verletzen. Wie wir mit denen umgehen, können das andere mitbekommen? Ich möchte eine zweite Bibelstelle. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Im Triumphzug von Christus. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in England wärt und würdet bei der Königin im Triumphzug hinten hinter dem Wagen hergehen und alle jubeln und klatschen? Da steckt, finde ich, eine unheimliche Wertschätzung in dem ersten Satz. Das liest man einfach so. Aber von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt. Für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben bringt. Wie kommen wir dahin, dass von unserem Leben ein Wohlgeruch ausgeht? Was führt dazu? Wir brauchen den Kontakt zur Bibel. Hier finden wir Ermutigung, Trost, Korrektur und Werte. Sie ist die Landkarte für das Leben, für mein Leben. Sie ist das Kochbuch mit tollen Rezepten für ein geschmackvolles Miteinander. Hier finde ich das Strickmuster, das uns zeigt, was aus unserem Knäuel von Verwirrungen in unserem Leben werden kann. Wie sieht unser Kontakt zur Bibel aus? Oder reichen dir die Losungen? Wir brauchen den Kontakt zum Gebet. Auch hier finde und suche ich Trost, Korrektur und Ermutigung. Wir brauchen den Kontakt zu Geschwistern im Glauben. Auch hier erlebe ich Trost, Ermutigung und Korrektur. Vielen Menschen von uns fällt das Bibellesen schwer, wenn man da vorne anfängt im Alten Testament und vor lauter komischer Namen und Begriffe nur Bahnhof versteht. Im Moment kämpfe ich mich jeden Morgen durch das dritte Buch Mose. Ich kann es euch nicht empfehlen. Schrecklich. Durch die ganzen Vorschriften für Speisung, Kleidung, Umgang mit Tieren, mit Krankheiten, beim Opfern, bei der Geburt, in der Küche. Allein 580 Wörter, was den sexuellen Umgang betrifft, mit Männern, mit Frauen, Frauen, die ihre Tage haben, mit und ohne Tage, die mit Kranken, mit Tieren. Es ist sehr grenzwertig, aber ich kämpfe mich durch. Ich bin zwanghaft, das habe ich lernen müssen. Ich freue mich schon, wenn ich wieder aus dem Labyrinth der Vorschriften draus bin und wieder Goldnuggets für meinen Alltag entdecken kann. Vielleicht ist es ja nur ein kleines Wort, das mit mir geht, wochenlang, das wir bei Spaziergängen immer wieder vor uns hersagen, wiederholen. Macht euch die Zusagen Gottes immer wieder bewusst, malt sie euch vor Augen, druckt sie aus, klebt sie an Computer, an Kühlschrank, ins Auto, in den Spiegel, wo immer. Oder ein Liedvers, so wie es Anke vorhin sagte, ein Liedvers bleibt hängen, er begleitet uns, geht mit uns. Wir brauchen die Stille und das Gebet. Und das fällt vielen von uns schwer. Haben wir Zeiten, wo wir vor Gott still werden? Heute bei der Anbetung haben wir so vielleicht einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Diese Zeiten hatten wir am Anfang unserer Gemeinde öfters. Das war keine Langeweile, das war eine aktive Stille, vor Gott still sein. Haben wir solche Zeiten, wo wir nicht Gott mit Bitten, mit Fragen, vielleicht auch mit Dank bombardieren? Für was nehmen wir uns Zeit? Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das war nach schon Jahren nicht mehr, hat mich so begeistert wie das Buch. Karl-Heinz Geisler ist ein Zeitforscher, ich weiß gar nicht, ob er Christ ist. Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Das Buch hat mich sehr, sehr bewegt und sehr, sehr motiviert. Ich habe das nur einmal da. Ihr könnt es von mir ausgeliehen bekommen. Dann geben wir es wieder weiter. Also wer es haben möchte, mal lesen möchte. Es ist nicht schwer zu lesen, auch nicht bildzeitungsmäßig, aber ich kann es euch sehr, sehr empfehlen, wer ein neues Zeitgefühl, Zeitmanagement haben möchte. Kann ich euch sehr empfehlen. Holt euch ab. Wir brauchen die Stille und das Gebet. Aber schon das Aussprechen der Bitte erleichtert unsere Seele. Und wenn man dann zu danken beginnt und überlegt, für was man alles danken kann, dann ändert das schon unsere Perspektive. Allerdings allein ist das Christsein schwer und oft langweilig. Wir brauchen die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern im Gottesdienst, im Hauskreis, im Gebetskreis. Mit dem griechischen Wort Koinonia wird in der Bibel die Gemeinschaft beschrieben, die durch Teilhabe entsteht. Wir sollen untereinander am Leid, an der Freude anderer teilnehmen, teilhaben, Anteil geben, Anteil nehmen. Koinonia bezeichnet im Neuen Testament sowohl die Gemeinschaft der Glaubenden mit Jesus, als auch die Solidarität und gegenseitige Verantwortung innerhalb der christlichen Gemeinde und zwischen den Geschwistern. Es gibt Menschen unter uns, die brauchen mehr Kontakte zu anderen und es gibt Menschen, die brauchen weniger Kontakt. Aber die Christen, die sich in der Wüste in Einsamkeit verkrochen haben, sind einsam geblieben und degenerieren oft geistlich, sind oft auch charakterlich zurückgeblieben. Ich habe KI mal nachgefragt, nach Degeneration. Und kann dann lesen, degenerieren in Beziehungen beschreibt einen Prozess, in dem eine Partnerschaft ihre ursprüngliche Qualität, Respekt und liebevolle Verbindung verliert und stattdessen in destruktive oder stagnierende Muster verfällt. Dies äußert sich oft durch einen Rückgang an emotionaler Intimität, Vertrauen und positiver Kommunikation, während Konflikte oder Desinteresse zunehmen. Wie wichtig ist Gemeinschaft unter uns? Keine Wüste. Jeder von uns ist ein Geschenk Gottes. Und wir lassen uns oft unausgepackt liegen. Vielleicht, das ist jetzt ein Experiment, vielleicht kann jeder mal seinem Nachbarn oder gegenüber sagen, du bist ein Geschenk Gottes. So viel Geschenke. Und jetzt denkt mal drüber nach, wie oft wir unsere Geschenke unausgepackt liegen lassen. Unausgepackt. Jeder von uns ist Aufgabe und Gabe zugleich. Ist Aufgabe und Gabe zugleich. Auch das bedeutet bleiben, am anderen bleiben, in der Gegenwart Gottes. Und nicht jeder von uns ist jedem sympathisch. Das hat uns der CVM-Coach Karl-Heinz Jacobi beigebracht am Anfang unserer Gemeinde. Wir müssen und wir werden nicht mit jedem befreundet sein. Und das war unser hoher Anspruch, mit jedem befreundet sein. Und das war, das haben wir lernen müssen, das ist unrealistisch. Es muss nicht jeder gleich sympathisch sein. Wir können in unserer Gemeinschaft lernen, den anderen mit dem Kopf, mit dem Verstand und mit dem Herzen zu lieben. Nicht alle müssen mit dem Bauch, mit der Sympathie, dem emotionalen Gefühl geliebt werden. Klöckners, Fissler, Karl-Heinz, ich und meine Frau und ich, wir sind dran geblieben, trotz Streit und Verletzungen. Seit 44 Jahren sind wir zusammengeblieben. Aus dieser Gemeinschaft ist diese Gemeinde vor 30 Jahren entstanden. Und wir als Ehepaare, wir drei, wir passen überhaupt nicht zusammen. Wir sind so unterschiedlich. Das ist genau wie meine Frau und ich. Wir passen auch nicht zusammen. Und trotzdem sind wir jetzt 54 Jahre verheiratet und lieben uns immer mehr. Wir haben in Jahren und Jahrzehnten lernen müssen, den anderen seine Andersartigkeit und seine Geschichte manchmal nur auszuhalten. Aber wir sind dran geblieben. Wir haben lernen können, zu vergeben. Wir haben lernen können, uns zu versöhnen. Da ist wieder Friede eingekehrt. Mein erster Punkt, an der Quelle bleiben. Bibel, Gebet, Gemeinschaft. Mein zweiter Punkt, dranbleiben. Ein Weinstock trägt ja nicht sofort, bis ein neu angelegter Weinberg Trauben trägt, vergehen Jahre. Es braucht Wachstum und Geduld. Haben wir Geduld? Hab ich Geduld? Bei meiner Frau habe ich das lernen müssen, Geduld zu haben. Und sie bei mir auch, natürlich. Es braucht Zeit, in der die Weinstöcke immer wieder beschnitten werden. Frage, lassen wir uns beschneiden? Von wem lassen wir uns beschneiden? Von wem lassen wir uns hinterfragen, kritisieren, bearbeiten, ermutigen, trösten? Das ist der zweite Punkt. Bleiben bedeutet nicht langweilig dranhängen bleiben, sondern gespannt dranbleiben. Trotz Sturm, trotz Regen, trotz Vogelschwärme, Sonne, trotz Lebensstürme in Ehe und Beruf. Trotz Zeitstress, trotz vieler Fragen und Zweifel. Denk an Thomas, der ist drangeblieben, trotz Zweifel und Fragen. Auch Petrus ist dran geblieben, trotz massiven Verratens. Er hat Jesus verraten. Kurz vorher noch dicke Sprüche auf der Lippe. Was hat er verzweifelt geweint, bitterlich über seinen Verrat an Jesus, aber er ist dran geblieben. Und genau den Versager sucht sich Gott aus, um die weltweite Kirche zu gründen? Das kann sie nur Gott leisten. Dass der Versager, absolute Versager, edelt, indem er ihn zum Papst macht. Ihr wisst vielleicht, was ich meine damit. Gott will keine Perfektionisten, sondern Menschen, die dranbleiben, trotz Versagens, die demütig werden und alles von Gott erwarten und nichts von sich, die ein Bewusstsein für Schuld haben und nicht das Fehlverhalten ständig auf andere schieben und Gründe suchen, so zu bleiben, wie sie sind. Ihr solltet euch in euren Kalender, Terminkalender, den 30. Mai gut eintragen, fest blockieren. Der Weinbauer Sander aus Dexheim, Rheinhessen, wird hier in unserer Gemeinde eine Weinprobe mit interessanten Informationen auch aus der Bibel durchführen. Sie sponsern dadurch das Hilfswerk Compassion. Der Weingärtner betreibt seine mühsame Arbeit das ganze Jahr über. Hanna und ich, Klöckners auch, aber zu einer anderen Zeit, waren letztes Jahr mal bei Sanders und sie haben uns einiges erzählt aus ihrem Alltag. Es ist viel Mühe, bis alles reift. Man kann da nichts erzwingen, man muss warten können. Die Arbeit hat ein Ziel, am Ende soll es im Glas duften und funkeln, am Ende soll man sagen, es hat sich gelohnt. Johannes fordert uns auf zum Dranbleiben. Es gibt Menschen, die sind so engagiert für das Reich Gottes, dass ja keiner an ihrem Lebensstil und dem Charakter wackelt. Man kann sich wunderbar hinter der Bibel, hinter Gebet, hinter Gemeinde und Reich Gottes, hinter frommen Sprüchen verstecken. Dabei ist schon so manche bekannte geistliche Persönlichkeit wie eine Seifenblase geplatzt, weil sie hat sich nie wirklich beschneiden lassen. Sie wurde nie beschnitten. Sie wurde nie im Hauskreis, im kleinen Kreis hinterfragt. Es wurde nie ihre Maske, ihre fromme Maske abgezogen. Das ist tragisch, wenn bekannte Persönlichkeiten plötzlich zusammenfallen oder wie eine Seifenblase platzen. Wie oft ist aber unser Leben wie ein Dümpeln? Welche Perspektive haben wir als Christen, als Gemeinde miteinander? Wie oft denken wir, es ist ja eigentlich alles okay bei uns? Haben wir ein gelangweiltes Dranbleiben? Ist unser Christsein zum Kulturgut verkommen? Das hat ja was mit Museum zu tun. Wir haben uns gemütlich eingerichtet. Wir haben unsere geistlichen und manchmal auch unsere realen Stammplätze eingerichtet. Ich bin doch Mitglied. Der eine halt passiv, der andere etwas aktiver. Der eine auf dem Papier, der andere nur auf dem Stuhl. Der Text im Johannes fordert uns auf zum dynamischen Dranbleiben. Bei uns findet doch keine Explosion statt. Mit Dynamit könnten wir wach werden. Ist das so? Dynamisches Dranbleiben, kraftvolles Dranbleiben. Manche erleben und leben ein Christsein voller Spannung, die sie überfordert. Wie beim Formel-1-Rennen, ich muss am Vordermann dranbleiben. Oder wie bei mir beim Langlauf, ich darf den Anschluss nicht verpassen. Das Ergebnis ist dann oft Enttäuschung, Frustration, Überforderung und Burnout. In dem Dranbleiben am Weinstock steckt eine ungeheure Dynamik. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Sind die Worte in uns lebendig, seine Worte? Leben wir die Worte oder glauben wir sie nur? Die Demut führt dazu, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten bejahen und sie einsetzen, und andere, um anderen zu dienen, nicht um Eindruck zu machen. Dann könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Können wir lesen. Wie gehen wir eigentlich mit solchen Sätzen, mit solchen Aussagen um? Sagen wir nicht sofort, das habe ich schon ausprobiert, es hat nicht gemacht, hat nicht geklappt. Der erwünschte Mercedes stand nicht vor dem Haus, vor der Haustür. Ich frage mich, sind eigentlich seine Worte in uns lebendig oder sind es unsere Wünsche, unsere Vorstellungen vom Glauben lebendig, unsere Vorstellungen vom Leben oder seine Worte? Reagieren wir immer noch aus Verletzungen heraus? Wenn wir verbunden sind und am Weinstock bleiben, dann gelten für uns die Möglichkeiten, die Gott gibt. Und wir trauen ihm viel zu wenig zu. Uns trauen wir alles Mögliche zu. Auch vieles Unmögliche. Uns kann man ja alles zutrauen. Aber Gott? Wenn wir den Wunsch haben, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der Menschen eine Heimat finden, eine Quelle finden, ein Lazarett finden, fängt es mit dem Vertrauen an, dass wir Gott das zutrauen, dass er etwas bewirken kann. Mein dritter Punkt. Solch ein Leben am Dranbleiben ist nicht frustig, solch ein Leben ist im hohen Maße fruchtig. In den Reben ist der Saft niemals abgestanden, sondern ist immer frisch, fruchtig, frisches Trinkvergnügen. Fruchtig heißt doch, das Leben in der Perspektive, dass es ein gutes Ziel gibt, um das Gott schon weiß. Aber der Weinstock wird auch beschnitten. Ich habe es vorhin gesagt. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede Frucht, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Wer daraus geistlichen Stress ableitet, hat nicht fertig gelesen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es liegt nicht an uns, an unserem Können. Es geht nicht um Früchte zu produzieren. Sie werden wachsen, wenn ich an Jesus bleibe. Wenn ich mich seiner Liebe, seiner Wahrheit, seiner Herausforderung aussetze, werden in mir Früchte wachsen. Kannst du dir eine Weintraube vorstellen, die sich anstrengt, eine Frucht zu sein? Ich muss Frucht bringen. Wenn ich mich im Sommer in der Sonne aufhalte, werde ich braun. Da muss ich nichts zu tun, außer mich der Sonne aussetzen. Die Rebe wächst, wenn sie am Weinstock ist, automatisch, von selbst. Sie muss für ihr Wachstum überhaupt nichts tun. Diese Worte können bei uns Entspannung bewirken und den Krampf lösen. Alle selbst angelegten Wachstumsförderungsmaßnahmen richten nichts aus. Alle verkrampften Arbeitseinsätze ohne Anschluss an den Lebenssaft laugen uns aus. Das klingt so entspannend, für manche ist es aber schwierig, das zu verstehen. Wir denken immer nur in zwei Rastern. Sich bemühen, an sich arbeiten, planen, verantwortlich sein, geduldig und liebevoll sein oder nichts tun. Und das verbinden wir mit faul sein, unverantwortlich sein. Gottes Dimension heißt nicht Ärmel hochkrempeln, planen und loslegen, heißt auch nicht im Schaukelstuhl liegen, Gott wird's schon richten, sondern dranbleiben an der Quelle und Frucht bringen heißt dranbleiben am Rabbi, am Lehrer. Und das Gute, Jesus rast nicht mit affenartiger Geschwindigkeit vor mir her und ich mit hängender Zunge hinter ihm her, sondern er stellt sich auf unser Schneckentempo ein. Die Jünger sind mitgegangen und haben abgeguckt, wie er heilt, wie er redet, wie er liebt, wie er ermahnt und ermutigt. Kopieren erlaubt. Endlich kopieren erlaubt. GEMA freie Zone. GEMA da weg. Wir können als Kinder Gottes auf den Schoß unseres Papas krabbeln und seinen Worten zuhören, dass wir lernen, geistlich zu reden und zu handeln. Dranbleiben, wie ein Kind an der Mutter bleibt und am Vater, vor beiden langsam sprechen lernt, das Leben abguckt. Die Jünger sind bei Jesus in die Lehre gegangen. Das ist Jüngerschaft. Ein Leben lang in die Lehre gehen. Als Christ kann ich bleiben, wie ich bin. Ich bin halt Christ, das ist wie ein Stempel. Als Jünger Jesu muss ich mich bewegen, hinter diesem Jesus her, muss abgucken. Gestern Abend hat unser Sohn in seiner Garage mit den Kindern an einem Vogelhaus was gebaut. Und sie haben immer geguckt, wie macht das Papa, und hat sie immer wieder arbeiten lassen. Und beide haben zusammengearbeitet. So stelle ich mir Christsein vor, dass ich mit Jesus immer gucke, wie macht er das eigentlich mit der Situation, wie hat er das gemacht in der Bibel. Dass ich jünger werde, dass ich abgucke, dass ich in die Lehre gehe, ein Leben lang Lehrling werde. Wir dürfen entkrampfen und loslassen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir habt ihr fruchtige Aussichten. Jesus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm, der bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben jetzt noch Zeit, wo wir nochmal nachdenken können, nachgucken, nachhören und wo wir auf Gott antworten können im Stillen und im Lauten.